Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr wöchentlicher Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Heute geht es weiter mit der Serie LKW-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Willkommen in Teil 3. Ich begrüße wie immer Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. Heute bei mir im Büro. Es ist heiß, sehr heiß. Der Ventilator ist abgestellt, die Masken abgesetzt. Ich könnte jetzt Werbung für Verkehrsrundschau Plus machen, dem Online-Profi-Portal für Spediteure und Logistiker. Mache ich aber nicht. Stattdessen steigen wir gleich direkt ein. Heute habt nicht ihr Trucks mitgebracht, sondern es gab ein Hörervoting, haben wir auf Facebook geteilt. Und bei dem wurde abgestimmt, welche Trucks denn Meilensteine sind, über welche Trucks wir denn reden sollen. Da standen unter anderem zur Auswahl der Scania Vierer Longline, der Colani Truck, Mercedes Space Max, Skoda Xena und viele weitere. Und wir fangen jetzt einfach ungewöhnlicherweise mit Platz 1 an. Wir nehmen alle Spannung raus. Der Gewinner, Büssing Unterflur.
Wahnsinn, das ist doch wahnsinnig.
Ja, es ist sehr erstaunlich. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet der Büssing faktisch ja eine tote Marke, oder zumindest keine, die mehr wirklich lebt, außer dem Signet, dem Braunschweiger Burglöwen, den man halt nur im MAN-Logo findet, weil MAN Büssing übernommen hat. Sehr exotisches Auto. Damals zu seiner Zeit schon ein exotisches Auto, aber ich habe tatsächlich einen persönlichen Bezug, weil BS16, 320 PS, war so das dritte oder vierte Auto meines Vaters. Da war ich so etwa 10 Jahre alt, konnte mich nicht gut erinnern, dass ich in die Ferien mitgefahren bin. Wir haben damals in der Firma so knallorange lackierte Autos gehabt, die sind natürlich überall aufgefallen. Und dieses Auto insbesondere, weil der Büssing durch den Unterflurmotor hatte ja eine Besonderheit. Ja, der war im Prinzip das erste Auto mit ebenem Fahrerhausboden. Und der hat damals schon ein Hochdach gehabt, wobei das Hochdach nicht wirklich hoch war, aber höher als bei anderen Autos. Hieß, wenn ich mich richtig erinnere, damals Europa-Fahrerhaus. Und das war damals so das wirklich das Nonplusultra vor 45 Jahren. Platz ohne Ende. Und natürlich, wie üblich damals, mit einem Fuller-Getriebe, also nicht synchronisiertes Getriebe, wovon die Fahrer, die damit umgehen konnten, ja noch heute schwärmen. Also das war ein super interessantes Auto, wobei der BS16 ja nur die Fortsetzung einer anderen Geschichte war, weil tatsächlich gab es den Unterflur schon viel früher. Den hat ein Paul Arendt, damals Oberingenieur bei Büssing, hat den konstruiert. Dann ist aber tatsächlich nicht von Büssing gebaut worden. Dann war der Paul Arendt so stinkig, dass er zu Hanomag gegangen ist. Da hat er dann auch nochmal ein Unterflurauto konstruiert und Hanomag hat den dann auch nicht gebaut. Dann kam er wieder zu Büssing zurück und hat dann seinen Vorgesetzten belabern können und der hat dann tatsächlich gesagt, okay, die Vorteile überzeugen mich, wir machen das. Und irgendwann 1935 ist es dann patentiert worden. Und 36 auf der internationalen Automobilausstellung, also ganz, ganz lange her, stand dann tatsächlich in Berlin das erste Unterflurauto. Wie ich schon gesagt habe, Vorteil, bessere Gewichtsverteilung bei einem normalen Motorwagen, ein ebener Boden, weil der Motor halt weg ist, gut zugänglich. Man hört nichts mehr von dem Motor, weil er halt weit nach hinten gerückt ist, sehr gut zugänglich. Und aber gut, natürlich Nachteile, Sattelzugmaschine schwierig, haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt, MAN UXT war ja dann so die Fortsetzung. Und Baufahrzeug mit Allrad zu machen, ist mit dem Unterflur natürlich auch schwierig. Sodass dieses Thema, auch als Büssing dann in MAN aufgegangen ist, hat MAN noch eine Weile diesen Unterflurmotor weitergebaut. Also MAN-Unterflur ist aber dann irgendwann schlief es ein, weil man sich nicht mehr erlauben konnte, so viele verschiedene Baumuster zu haben, weil die Nachteile dann doch überwogen haben und das nicht mehr im Baukasten reingepasst hat. Ja, und irgendwann war die Geschichte Unterflur dann
erzählt.
Erzählt und auserzählt.
Aber der Herr hat für sein Werk gekämpft, der Herr Arendt, oder wie hieß
er? Arendt hieß er.
Kann man sagen, genau. Ja.
Paul Arendt,
ja.
Und wirklich 1936?
Ja. Also 36
da gab's schon Lastwagen.
Auf der IAA in Berlin. Und zwar sogar in doppelter Ausführung, in einem LKW und in einem Bus vorgestellt.
Aber da zu der Zeit, so der 30er Jahre, war Büssing auch wirklich einer der großen Hersteller.
Ja.
Die waren schon, da gab es ja Hersteller, die kennen wir ja gar nicht mehr, wie Fomac und was weiß ich, wie die alle hießen. Und Büssing war da schon einer der großen. MAN war dagegen klein, meine ich, was LKW angeht.
Um ehrlich zu sein, das war dann doch ein Stück weit vor meiner Zeit.
Vor meiner auch.
Wie die Größenverhältnisse oder die Marktzahlen damals waren, das weiß ich nicht. Aber Büssing haftet heute noch der Ruf an. Ich konnte es aber bestätigen, unser BS damals, der lief wie das sprichwörtliche Gleckerl. Also das war sehr, sehr zuverlässig, sehr hochwertiges Auto, eigentlich gerade der günstigste. Damals war zum Beispiel ein Mercedes, so ein NP zu der Zeit, war billiger. Aber naja, Büssing ist halt irgendwo mit den verschiedenen Konzepten und Unterflur und normaler Motor unter der Kabine, die sind in Schönheit gestorben. Gibt ja oft so Hersteller, PKW-Bereich, wobei die ja kleine LKW baut haben, Borgward, auch mit hoher Qualität, tollen Ruf gehabt und trotzdem.
Wenn die Zahlen nicht stimmen, dann funktioniert es nicht.
Ja, was ich halt in der Nachbetrachtung ganz interessant finde, dieser Büssing-Löwe, dieser Braunschweiger Burglöwe, der findet sich ja jetzt in sehr ausgeprägter Form bei MAN wieder. Da gab es ja, das wissen Jan und ich, intern Diskussionen, wollen wir den Löwen sterben lassen, weil es eigentlich kein MAN-Signet ist. Dann hat man gesagt, nee, wir behalten den bei. Und jetzt ist er sogar sehr extrem als Silhouette bei vielen neuen MAN seitlich aufgeklebt. Und ich habe jetzt in der Pressemeldung zu dem ganz neuen Auto gelesen, diese typischen Sicken in der Seitenwand, die sollen irgendwie sowas symbolisieren, wie da hat der Löwe seine...
Prankenschlag, genau. Da waren sie ganz stolz drauf.
Also insofern lebt viel von dem Gedanken, von den Ideen von Büssing jetzt bei MAN weiter. Und man hat dieses Logo des ehemaligen Wettbewerbers dann komplett aufgesaugt.
Und man sieht ja tatsächlich ab und zu auch auf Autobahn MAN, wo der Eigner oder der Fahrer sich tatsächlich Büssing noch an den LKW klebt. Also das sieht man auch manchmal, dass der Büssing-Schriftzug dann noch dazugenommen wird.
Stimmt. Und
ich glaube, der Herr Wand hat das erfunden. Gell?
Genau, ja, was er erfunden
hat.
Das kommt natürlich zu seiner räumlichen Nähe, weil die Spedition Wand ja in Braunschweig sitzt. Stammsitz in Braunschweig, ehemaliges Büssingland, Wand früher ein Büssing gefahren hat. Also war das naheliegend, dass die unter anderem dann mit Büssing-Signet im Kühlergrill mit ihren MANs rumgefahren sind, ja.
Und mit MAN machen wir auch gleich weiter, richtig?
Mit MAN geht's weiter. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich in das Jahr 1986. Da kam die neue Baureihe F90. Die hat den F8, F9-Vorgänger abgelöst, sah optisch, war eine komplette Neuentwicklung, bis auf wenige Teile. Sah optisch aber dem Ganzen nicht ganz unähnlich, muss man sagen, weil es natürlich laut MAN Absicht war, um das Markengesicht nicht zu verlieren. Nur so nebenbei habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, bis zum F90 wurde MAN noch mit einem Punkt getrennt, also M.A.N, und das hat man bei F90 dann weggelassen, das nur so am Rande. Ja, ja, und diese Autos, muss man sagen, haben sich über die Jahre schon, ich kann es gut nachvollziehen, dass der auf Platz 2 gelandet ist, haben sich bei den Fahrern schon sehr etabliert. Ja, der hatte damals schon relativ niedrigen Motortunnel, dadurch relativ viel Platz. Die war extrem modern innen drin. Heutzutage, der hatte so ein braunes Karo-Muster. Ich habe damals einen Testbericht gelesen, jetzt von der Zeit. Aus heutiger Sicht furchtbar. Der Tester damals fand es super. Also moderner ging es nicht. Ja, auch diese Anordnung der Instrumente war neu und Bedienung ergonomisch war das ein großer Fortschritt und hat wirklich einen Meilenstein symbolisiert, wie gesagt. Ja. Motorisch ging das dann auch teilweise, die Vorgängermotoren von dem F9 wurden da benutzt, ging dann rauf bis 460 PS erstmal mit einem V10, heutzutage vollkommen unverständlich. Damals ging das noch, Mercedes hat es auch gemacht, das wurden aus den 460 wurden dann später mal 500, da habe ich auch nochmal reingelesen, irgendwie einen Testbericht kurz, der Der hat die Kraft kaum auf den Boden gekriegt. Der hat das ASR bei etwas feuchter Straße am Anschlag getickert. Also das Ding hatte Kraft ohne Ende. Ja, und das sind sicherlich so die Dinge, weshalb sich das bei den Fahrern eingebrannt hat, das Auto. War, glaube ich, offen gestanden, bin ich nie eingefahren. Glaube ich, ziemlich komfortabel, sagt man. Fuhr gut, war haltbar, war robust, lief.
Bist du eingefahren, Gerhard?
Also F90, ja, doch. Das habe ich tatsächlich in meiner Anfangszeit, waren da noch Autos im Testbetrieb. MAN war damals ein Vorreiter mit so teilautomatisierten Schaltungen, hieß damals SAMT A, die erste genau. Version, und SAMT ja. B, also Semi-Automated Manual Transmission, also halbautomatische Schaltung, wo der Fahrer dann auch an einem Hebel an der Lenksäule Gänge vorgewählt hat.
War von Eaton, glaube ich, ne?
Das war von Eaton, genau. Da ist MAN vom traditionellen Zulieferer ZF damals abgewichen. War interessant, waren so die ersten Schritte in Richtung teilautomatisierter Schaltung. Ich kann mich aber erinnern, gab einige Probleme. Die Dinger waren dann immer undicht. Und ja, es war einfach die Anfangszeit der automatisierten oder teilautomatisierten Schaltungen. Da gab es eine Menge Kinderkrankheiten und die Kunden waren da nicht sonderlich.
Ja, aber sonst war das wirklich drüber. Ein sehr zuverlässiges, wirtschaftliches Auto. Ist auch verbrauchsmäßig sehr weit vorne mitgefahren. Dann weiterentwickelt wurde das Ding natürlich auch. Dann irgendwann, ich glaube, es war 1991, gab es dann das Kunststoffhochdach. Wir haben es beim letzten Mal schon gehabt. Es war eine Reaktion auf den Renault Magnum, AE Magnum, der eben Platz hatte mit seinem ebenen Kabinenboden und die Hersteller alle gemerkt haben, jetzt müssen wir was tun. Und bei MAN haben sie dann dem Ganzen ein Kunststoffhochdach verpasst und dann hatte das Ding auch wirklich richtig Platz. Da eben, wie ich schon erwähnt, dass der Motortunnel eben so schon relativ klein war, gab es das Hoch noch dazu und da hat er sich wirklich in die Herzen der Fahrer dann gefahren. Ja. Das Ganze wurde dann weiterentwickelt, hieß dann ab 1994 F2000, sah fast genauso aus wie der F90, etwas andere Scheinwerfer, das Grundkonzept blieb gleich. Auch da, manche Fahrer sagen, MAN mögen es jetzt verzeihen, das war der letzte richtig gute MAN. Das sage ich jetzt nur so, was viele sagen. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Und da wurde es dann auch leistungstechnisch nochmal krass. Da gab es dann irgendwie 604 PS zum Schluss, auch V10. Also das war dann schon Wahnsinn. Haben wir nicht viele von gesehen, aber gab es, konnte man kaufen. Ja.
Übrigens ist es mit dem V10 ganz interessant, den Jan jetzt schon mehrfach genannt hat. Weil wer so ein bisschen älteres Semester ist, der weiß, Mercedes hatte einen V10 und tatsächlich ist dieser 10-Zylinder-V-Motor eine gemeinsame Entwicklung. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass Mercedes und MAN mal was zusammen gemacht haben, war aber tatsächlich so. Haben den Motor gemeinsam entwickelt. MAN hat ihn, wie Jan schon erzählt hat, immer weiterentwickelt bis zu 600 PS. Während Daimler irgendwann aufgehört hat, dieses dicke Stück Eisen zu produzieren, das zwar viel Leistung gehabt hat, aber halt auch gesoffen hat wie ein Loch.
Ja. Und dann das Ganze gab es dann irgendwann auch noch als Steyr. Steyr hat das Ganze dann nämlich seine eigenen LKW, diese kantigen österreichischen LKW, die verschwanden irgendwann auch und dann hat immer ein Steyr übernommen oder hatten sie vorher schon übernommen. Und dann eben das Ganze in Anführungsstrichen etwas lieblos mit einem etwas anderen Kühlergrill und ein Steyrzeichen auf dem Lenkrad als Steyr umgelabelt, was allerdings jetzt die Marke nicht retten konnte. Es wurde so ein bisschen, die Kunden haben das nicht so angenommen. Ja, ganz selten sieht man nochmal einen. Im Truck Grand Prix zum Beispiel steht immer einer mit dem Steyr. Das ist immer ganz lustig, ja. Trotzdem ist das Ding bis heute nicht tot. Der wird nach wie vor gebaut. Und das muss ich jetzt ablesen, nämlich in China als, Moment, da muss ich, weil das Aixanxi kann man nach wie vor, wird diese Kabine noch benutzt. Also in China kann man, wenn man will, sich noch so einen kaufen. Sieht auch wirklich, ich habe im Internet geschaut, fast noch genauso aus, ja, bis auf Kleinigkeiten.
Nur die Technik ist wahrscheinlich anders,
die Technik weil
Aixanxi ist eigentlich originär ein Getriebehersteller.
Ja. Sieht bestimmt technisch, habe ich jetzt nicht ganz nachgeforscht, aber es sieht trotzdem, man erkennt, wenn man draufschaut, ganz klar die Kabine.
Wie oft sehe ich die Kollegen denn auf Oldtimer-Treffen?
Ja, eher Youngtimer fast noch, ne?
Also das sind wirklich Youngtimer. Das ist in der Nutzfahrzeug-Oldtimerei nicht anders wie in der Pkw-Oldtimerei, dass so das, was wir früher hatten, was waren das, 6000er Büssing und Grupp Titan und diese ganzen 50er-Jahre-Autos, die Klientel, die stirbt halt langsam wirklich aus, muss man so sagen. Die Leute, die sowas gefahren haben, 1955, die sind halt schon sehr alt, oder wie gesagt. Und die nachwachsende Generation, ja, die ist halt mit MAN F8, F90, F2000 groß geworden, Mercedes SK. Also das sind jetzt eigentlich die dominierenden Autos. Also war jetzt gerade kürzlich bei einem Treffen von Bekannten im Bayerischen Wald und sagen wir, so waren 90% dieser Autos sondern wirklich MAN, Mercedes, NK, SK,
Scania
ja, Einer, Zweier, Dreier Baureihe, ja. Also diese ganz alten Autos sind in der Szene, die gibt's noch, aber...
Kann ich die fahren?
Wie, ob du die fahren kannst?
Ja, ich.
Du brauchst einen Führerschein, auch für alte LKW.
Ob ich den LKW-Führerschein habe, das erfahren Sie vielleicht in der nächsten Folge. Das war Verkehrsrundschau Funk. Gucken Sie auch mal nach Verkehrsrundschau Plus. Dort finden Sie alle Informationen, die Spediteure und Logistiker für erfolgreiche Geschäfte suchen. Und Sie können das Ganze kostenfrei testen. Nochmal danke an Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. Ich wünsche Ihnen Ihre Wohlfühltemperatur. Es grüßt Sie Michael Pilzweger.